weil es braucht nicht mehr den Kontakt in der Hinterhofmoschee. Es braucht nicht mehr unbedingt den Kontakt mit kriminellen Elementen, mit der organisierten Kriminalität, mit Kleinkriminellen. Wir sehen, dass mit dem IS-Ableger IS Khorasan-Provinz ein neuer Player vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren ganz genau, massiv den Raum betreten hat und sämtliche der IS-bezogenen Anschlagsszenarien in Europa fast ausschließlich haben einen Bezug zu diesem Ableger. Online-Rekrutierung, Online-Propaganda, Online-Mobilisierung, Online-Terrorplanung, all das hat seinen Platz gefunden und führt dazu, dass ein selbstradikalisierter Asylwerber in Villach einen Terrorakt im Namen des IS verübt.
Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Welche ideologischen Extreme gefährden unsere Sicherheit? Was steckt hinter dem Begriff Do-it-yourself-Terrorismus? Und wie müssen Nachrichtendienste neuen terroristischen Formen entgegentreten? Das und viele weitere Fragen besprechen wir mit dem heutigen Gast, Terrorismusforscher Nicolas Stockhammer. Willkommen am Podcast.
Hallo.
Herr Stockhammer, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie haben ein Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte an der Uni Wien absolviert. Sie haben ein Special Graduate Program an der Stanford Uni in den USA gemacht. Sie waren wissenschaftlicher Mitarbeiter im Verteidigungsministerium von 2013 bis 2014. Sie waren 8 Jahre an der Landesverteidigungsakademie des Bundesheeres, ebenso auch an der Uni Wien. Und seit 2021 sind Sie an der Uni für Weiterbildung in Krems, die hat früher Donau-Uni geheißen. Dort sind Sie wissenschaftlicher Leiter des Forschungsschwerpunkts Counterterrorism, Countering Violent Extremism and Intelligence. Und Sie haben 2023 den Lehrgang Counterterrorism and Intelligence gegründet, den Sie jetzt auch leiten. Ja, darüber hinaus sind Sie auch Buchautor, um da eins hervorzuholen mit dem Titel Trügerische Ruhe. Der Anschlag von Wien und die terroristische Bedrohung in Europa. Ja, Herr Stockhammer, und Sie sind damit auch international bekannt als der Terrorismus- und Extremismusforscher. Umso mehr freut es uns, dass Sie hier bei uns zu Gast am Podcast sind. Mein Name ist Stefan Tesch, ich darf diese Folge moderieren und Herr Stockhammer, ich darf gleich an den Buchtitel anknüpfen. Trügerische Ruhe, wie sieht denn die terroristische Bedrohung in Europa derzeit aus?
Also die trügerische Ruhe hat es immer gegeben. Mittlerweile ist es aber so, dass wir ein erhöhtes Grundrauschen vernehmen. Die terroristische Bedrohungslage ist eskaliert in den letzten 3 Jahren. Der groundbreaking Moment war der Terroranschlag der Hamas auf Israel. Seitdem ist vor allem im islamistischen Phänomenbereich eine drastische Zunahme an Gewaltpotenzial zu verzeichnen. Die Propaganda der Islamisten, vor allem der dschihadistischen Organisationen, hat um den Faktor 6 zugenommen. Und auch die Ambitionen, Anschläge zu verüben, ist drastisch nach oben gegangen. Wir sehen aber auch, die Statistiken sind relativ stabil, jetzt nicht drastisch angestiegen, weil die Statistiken natürlich nur verübte Anschläge registrieren und nicht oder kaum diese vereitelten Anschläge ins Kalkül ziehen. Das zeigt einerseits, dass sehr viel vereitelt wurde. In Österreich seit 2023 gab es einen durchgeführten Anschlag mit dem Anschlag in Villach, wo jetzt der Attentäter zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, und 7 weitere Anschlagsversuche insgesamt, alle mit einem IS-Bezug, die glücklicherweise auch aufgrund der Hilfe von internationalen Partnerdiensten hier vereitelt werden konnten.
Das heißt, subsumiert, man kann sagen, der Terrorismus wird mehr, auch wenn derzeit vielleicht medial das Bild nicht entsteht, dass es mehr Anschläge gibt.
Absolut. Und natürlich hat der Terrorismus eine sehr große transnationale Komponente. Man sieht, dass etwa 5000 Terrortote pro Jahr zu verzeichnen sind, 80% davon in Afrika. Das ist eine schlechte Nachricht auch für uns, weil natürlich hier eine große Mobilisierungskraft besteht, einerseits für Diaspora-Gemeinschaften in Europa, aber auch der Faktor Migration sich dann sukzessive auswirken wird können auf die terroristische Bedrohungslage in Europa. Wir sehen, dass mit dem IS-Ableger IS Khorasan-Provinz ein neuer Player vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren ganz genau, massiv den Raum betreten hat und sämtliche der IS-bezogenen Anschlagsszenarien in Europa fast ausschließlich haben einen Bezug zu diesem Ableger.
Lassen Sie uns auf die Akteure noch zu sprechen kommen. Sie haben jetzt den neuen IS-Ableger angesprochen. Wenn wir uns zurückerinnern, Al-Qaida, die, sage ich, ist jetzt einmal in der öffentlichen Wahrnehmung eher ruhig geworden, wenn man auch weiter zurückgeht. Auch so der linke Terrorismus, wenn man will, Rote Armee-Fraktion. Geht das jetzt alles in Richtung IS, oder?
Es geht in die Richtung Verselbstständigung des Terrorismus. Also es hat ein amerikanischer Kollege, Mark Sageman, 2008 ein Buch geschrieben, Leaderless Jihad. Wir sehen, dass es nicht mehr einen Osama Bin Laden, einen Al-Baghdadi oder sonst wen braucht als Galionsfigur dieses islamistischen Terrorismus. Wir sehen, dass sich der Terrorismus virtualisiert hat. Der IS spielt die Karte des virtuellen Kalifats, das heißt Online-Rekrutierung, Online-Propaganda, Online-Mobilisierung, Online-Terrorplanung, all das hat seinen Platz gefunden und führt dazu, dass ein selbstradikalisierter Asylwerber in Villach einen Terrorakt im Namen des IS verübt. Weil immer wieder die Frage kommt, wie kann das sein? So kann es sein. Es hat damit zu tun, dass das Internet mittlerweile die komplette Wertschöpfungskette, wenn man so sagen darf, des Terrorismus abbildet bis zur unmittelbaren Tatausführung.
Also die Rekrutierung ist unter Anführungszeichen deutlich leichter geworden als jetzt vielleicht in den 80er, 90er Jahren.
Und man sieht auch, dass die ideologische Grundierung dieser Attentäter eine andere ist. Also es reichen ein paar Propagandavideos, salafistische Influencer-Prediger wie Abul Bara oder auch IS-Videos bei jungen, ansprechbaren, vulnerablen, radikalisierbaren, die schlussendlich dann einen Antrieb verspüren, diese ideologische Überladung in Gewalt umzumünzen, also wie ein Ventil, das macht es nicht besser und das ist keine Rechtfertigung, aber es zeigt, wie sich der Terrorismus strukturell verändert hat. Wir haben quasi drei strukturelle Paradigmenwechsel. Das eine war 9-11, das andere war der Bataclan-Anschlag 2015 und das dritte war eben der angesprochene Hamas-Terror auf Israel. Alle drei haben die Landschaft, die terroristische, grundlegend verändert. Und wir sind jetzt sozusagen, es gibt zwar die Vier-Wellen-Theorie, ich sage es, wir sind in der 5. Welle, aber eigentlich jetzt im 21. Jahrhundert sind wir natürlich in dieser 3. Welle drinnen. Das ist der selbstradikalisierte Low-Level-Einzeltäter.
Vielleicht ganz kurz, der Bataclan-Anschlag war?
Der Bataclan-Anschlag war im November 2015 und das war der erste ganz große IS-bezogene Anschlag, der eigentlich vom Modus operandi recht militärisch umgesetzt wurde. Und einige dieser Attentäter, die an drei Orten gleichzeitig zugeschlagen haben, im Stade de France, dann bei Straßencafés in Paris und in dieser Konzerthalle Bataclan, wo ein Konzert der Eagles of Death Metal stattgefunden hat, zeigt, wie sich sozusagen der Terrorismus verändert hat, nämlich auf diese Ebene. Es braucht keine Flugzeugentführung, aber es kann jemand mit Langwaffe relativ schnell im urbanen Gebiet eine Panik auslösen, viele Menschen töten und dann der Zugriff durch die Spezialkräfte hat gezeigt, mit welcher militärischen Präzision fast diese Attentäter sich gewehrt haben. Es gab dann auch eine Geiselnahme und so weiter. Und in Frankreich, muss man dazu sagen, ist Terrorismusbekämpfung, das wird die Zuhörer und Zuhörerinnen sicher interessieren, auch eine Angelegenheit des Militärs. Also die Gendarmerie, auch gewisse Spezialkräfte sind hier im Einsatz zur Unterstützung der inneren Sicherheit. Und der damalige französische Präsident hat auch die sogenannte Operation Sentinelle ausgerufen. Das war eben die Assistenzleistung des Militärs, wir kennen das vom SIPOL-Asse in Österreich, im Inneren, die aber in Frankreich verfassungsmäßig anders abgebildet ist. Aber dort wird Terrorismusbekämpfung als übergreifende, umfassende Aufgabe gesehen, die von den Sicherheitskräften in Kooperation erledigt werden muss. Und der Trend geht international ein bisschen dorthin. Ich denke, dass es auch für das österreichische Bundesheer gewisse Aufgaben gibt, die eindeutig hier kompetenzmäßig dem Bundesheer zufallen, beispielsweise im ABC-Bereich, beispielsweise auch, wenn man das Jagdkommando sieht, für gewisse Aufgaben, beispielsweise auch zur Absicherung, um polizeiliche Kräfte zu unterstützen. Also man hat hier viele, viele Zugangspunkte und Terrorismusbekämpfung ist eben ein gesamtstaatliches Thema, genauso wie Cyber und genauso wie Migration. Das sind übergreifende Querschnittsaufgaben.
Das heißt, ich höre heraus, dass Sie das gut finden, wenn das auch Aufgabe eines Militärs ist.
Ich finde es gut, wenn das Militär seinen Beitrag im gesamtstaatlichen Kontext leistet zur Terrorismusabwehr. Terrorismusbekämpfung und Terrorismusabwehr kann man auch begrifflich unterscheiden, weil es braucht alle verfügbaren Strukturen und Kräfte, um hier gesamtstaatlich ein sinnvolles Ganzes abbilden zu können.
Den Bataclan-Anschlag, den Sie da jetzt näher beschrieben haben, der war ja unter Anführungszeichen professionell organisiert. Es gibt jetzt auch immer mehr den Trend unter Anführungszeichen zu Einzeltätern, die sich eben über TikTok oder andere Plattformen radikalisieren, dann irgendwas bestellen und sozusagen sich irgendwo in die Luft sprengen. Gibt es diese zwei Handlungsstränge immer nebeneinander?
Oder? Ja, also das eine ist der gruppenförmige Terrorismus, der IS. Khorasan-Provinz hat ganz bewusst auch Terrorzellen geschickt nach Europa, vor allem aus dem zentralasiatischen Raum, die militärisch ausgebildet sind, die auch Häuserkampferfahrung haben, die gewisse Fähigkeiten mitbringen und von denen eine strukturelle Gefahr ausgeht. Und das andere sind eben amateurhafte, selbstradikalisierte Einzeltäter, die sich im Netz Waffen besorgen, Sprengstoff zusammenbauen, die hier Anleihen nehmen bei Do-it-yourself, und das war ja auch eine Eingangsfrage, Terrorismus, das heißt, die sich selber ihre eigenen Terrorszenarien zusammensetzen, sich austauschen über Messenger-Dienstplattformen mit Gleichgesinnten. Auch der jetzt verurteilte Taylor Swift-Attentäter hat sich mit anderen so koordiniert und seine Anschlagsplanungen vorangetrieben, auch bei denjenigen Szenarien im Vorfeld. Aber ein Fall ist sehr, sehr wichtig noch, weil den bringe ich auch immer wieder in meinen Vorträgen und Vorlesungen. Das war das Ariana Grande-Konzert. Warum? Das war der erste Terrorakt im Westen, wo ganz klar war, dass die Attentäter von A bis Z diese Wertschöpfungskette online hatten. Sie haben ein Auto online gemietet, sie haben Erkundungen angestellt über den Konzertort der Manchester Arena. Sie haben über einen Internetversandhändler, einen großen, ich mache keine Werbung, Rucksäcke bestellt, Schrauben und Muttern in jeweils 5 bis 10 Kilo Mengensatz, Bestandteile, die sie nachher für die Herstellung des Sprengstoffs gebraucht haben. Andere Teile haben sie bei anderen Versandhändlern bestellt, etc. etc. Das heißt, und sie haben sich auch online radikalisiert. Also es war alles online. Die sind quasi, haben ihre Wohnung erst für die Umsetzung dieses Terrorakts verlassen. Und das zeigt, dass man auch in der Terrorismusbekämpfung ein wenig umdenken muss, weil es braucht nicht mehr den Kontakt in der Hinterhofmoschee. Es braucht nicht mehr unbedingt den Kontakt mit kriminellen Elementen, mit der organisierten Kriminalität, mit Kleinkriminellen. Ja. Man sieht aber dennoch, dass viele von diesen späteren Attentätern psychische Probleme haben, Drogen konsumieren, auch Zusammenhänge mit kriminellen Milieus, nicht nur. Und was man auch sieht, sie werden immer jünger. Wir sehen mittlerweile 13-, 14-Jährige, die bereits in Terrorverfahren angeklagt sind und so weiter. Deswegen wird auch diskutiert, dass man die Strafmündigkeit herabsenkt, weil eben 13-Jährige bereits ganz ausgeprägte Terrorplanungen vorangetrieben haben, sich Waffen besorgt haben und so weiter. Das ist ein besorgniserregender Trend.
Sie haben gesagt, man muss sich nicht mehr in der Hinterhofmoschee treffen und dort die Pläne aushacken. Man kann das auch über diverse Messenger-Dienste machen. Alles, was aber digital kommuniziert wird, ist ja auch irgendwie überwachbar, auch wenn wir jetzt einen sehr starken Datenschutz in Europa haben. Auf das kommen wir dann ja auch noch zu sprechen. Macht das nicht die Arbeit der Nachrichtendienste dann wieder leichter?
Ja, also die meisten Terrorplots, die im Vorfeld verhindert werden, werden aufgrund von digitalen Spuren verhindert. Das heißt, die meisten dieser Akteure, und das ist auch eine Unterstützung der These der Amateurhaftigkeit, haben ein hohes Austausch- und Kommunikationsbedürfnis. Das heißt, die reden darüber, was sie tun wollen. Ja? Inshallah, ich mache einen Anschlag, hat einer in einer Telegram-Gruppe, die offen war, gepostet zum Beispiel. Ja? Also man sieht, es gibt diese starke Dimension des Austauschs nach außen. Die wollen, der Antrieb ist nicht, sich zu opfern und 70 Jungfrauen im Paradies zu treffen, das war mal. Der Antrieb ist, ein Held zu werden in der eigenen Szene. Es gibt große Imitationsbedürfnisse der Taylor Swift-Attentäter und es gibt Bilder, die kann man im Internet schauen, wo er sich selbst inszeniert, identisch wie der Wien-Attentäter vom 2. November 2020. Die schauen aus wie Zwillinge. Ja? Das heißt, es gibt diese Vorbildwirkung in diesem dschihadistischen Spektrum. Andererseits hat man Attentäter, und das ist eine andere Liga, wie den Salah Abdeslam, den Drahtzieher vom Bataclan, vom Brüsseler Anschlag 2016. Das sind typische Gangster-Dschihadisten. Oder Anis Amri fällt mir ein. Die waren beide im Drogenmilieu tätig, als Dealer. Es gibt sogar bei Anis Amri den Verdacht, das war der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, er sei ein Informant gewesen für die deutschen Dienste. Das hat sich nicht erhärtet, diese These, aber es würde zumindest zeigen, es gibt hier auch Verstrickungen und man hätte gewisse Dinge im Vorfeld anders betrachten können.
Und was ist auf nachrichtendienstlicher Ebene jetzt leichter zu bekämpfen? Das Hochorganisierte wie der Bataclan-Angriff oder die Do-it-yourself?
Ganz klar, der, wie es im Fachjargon heißt, projektierte, zellenförmige Terrorismus, weil hier eben aufgrund der Kommunikation, aufgrund der Logistik, der Planungsvorhaben hier mehr Austausch da ist, mehr Dynamik da ist, als bei jemandem, der sich, nehmen wir das Beispiel vom Attentäter von Dresden, der ist zu einem Supermarkt gegangen, hat sich ein Küchenmesser gekauft und ein homosexuelles Paar attackiert, wobei er natürlich verletzt wurde, trotz einer Messerverbotszone. Also selbst wenn er kontrolliert worden wäre, hätte man ihm das Messer nicht abnehmen können. Das ist immer die Logik, die viele nicht verstehen bei der Terrorismusbekämpfung. Terrorismusbekämpfung heißt, die anarchische Lernfähigkeit von Terroristen zu verstehen. Wenn wir Poller aufstellen, um zu verhindern, dass Autos in Menschenmassen rasen, ist das oft nur kosmetisch, weil, wie der Anschlag von Magdeburg gezeigt hat, der Attentäter über die Rettungsgasse gefahren ist. Oder wenn das nicht funktioniert, dann stellt er einen Sprengstoffrucksack wohin, etc. etc. Also es ist nicht eine Einbahnstraße. Es gibt hier Aktion und Reaktion und man muss permanent die eigene Reaktionsfähigkeit anpassen an das, was man sieht.
Ja, und wie Sie sagen, es gibt dann Poller, da fährt halt keiner mit einem LKW durch, nona nicht, dafür kommt vielleicht ein Attentäter per Drohne. Und
genau, das ist die nächste Frage, das ist ein guter Punkt, ich muss da gleich einhaken. Der IS hat schon seit 2013, 14 als Kernorganisation, als Terrormiliz im selbsternannten Kalifat sehr viele Versuche angestellt mit Drohnen, eben im Einsatz gegen konventionelle militärische Kräfte. Und man hat das perfektioniert. Und mittlerweile, und man sieht immer wieder auch in IS und ISKP-Propaganda, dass Anschläge mit Drohnen, man sieht zum Beispiel ein Bild, wo jemand im Stadion steht vor der Fußball-WM und eine Drohne startet, typisch als Islamist gekleidet, als Dschihadist erkennbar. Da gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Man kann Drohnenschwärme verwenden und jeder, der sich beim Thema Drohnen weiter beschäftigt hat, weiß, dass die Abwehrfähigkeiten, vor allem wenn es unterschiedliche Modelle sind, dann limitiert sind, vor allem in einem öffentlichen Raum, wo ein sicheres Herunterholen dieser Drohnen nicht gewährleistet ist, dann gibt es die Möglichkeit, und das gibt es auch in einschlägigen islamistischen Terrorplanungen, Drohnen mit Sprengstoff beladen oder Drohnen mit chemischen Kampfstoffen beladen. All das sind potenzielle Szenarien, auf die man sich einstellen muss. Und die schlechte Nachricht, ich gehe davon aus, dass das kommen wird. Die Frage ist nur, wann und nicht ob.
Die Frage ist nicht, ob die terroristischen Organisationen diese, sage ich einmal, militärischen Innovationen wie Drohnen, Loitering Ammunition, Electronic Warfare Instrumente schon haben. Die sind bestimmt.
Also das weitere wichtige Phänomen, das quasi diese neue Terrorwelle auszeichnet, ist der Tech-Terror-Nexus. Die jetzigen Terroristen verstehen es, Internet of Things-Applikationen zu hacken. Sie versuchen Kommunikationsebenen über Spielekonsolen, über Roblox ist der letzte Trend, über verschiedenste Methoden miteinander sich auszutauschen, um quasi die Überwachung zu umgehen. Wir sehen, dass die künstliche Intelligenz eine Rolle spielt in der Anschlagsplanung, in der Bereitstellung der Logistik, in der Koordination. Das wird größer werden und es gibt die große Befürchtung, dass es eigene KI-Chatbots geben wird, die quasi diese Rolle der Entrepreneure, wie es im Jargon heißt, also der Terrorplaner, die halt die jungen Idioten, sage ich immer, die Nützlichen voranschicken, die ihnen die Instruktionen geben, das wird KI mandatiert werden, früher oder später. Aber die gute Nachricht auf der anderen Seite, auch die Sicherheitsbehörden, die Nachrichtendienste verwenden immer mehr KI in der Bekämpfung von Terrorismus. Das wird ein Balancespiel und es ist noch nicht ganz klar, wohin das Pendel ausschlagen wird, aber ich denke, es wird eine weiterhin große Bedrohung sein oder noch eine größere in Zukunft.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint 4-mal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Sie haben jetzt in erster Linie den IS genannt und auch eingangs erwähnt, dass 80% der Terrortoten in Afrika zu verzeichnen sind. Welche Gruppierungen gibt es denn noch sozusagen weltweit gesehen hinsichtlich Terrorismus?
Also da könnte ich jetzt weit ausholen. Viele kennen die Al-Shabaab-Milizen, Boko Haram. Es gibt Terrororganisationen wie die Hamas, die Hisbollah, jetzt mit Haji eine neue schiitisch von den Al-Quds-Milizen, quasi von den Revolutionsgarden angeleitet, die Anschläge in Europa verübt haben. Das ist quasi im islamistischen Segment, aber man hat auch im rechtsterroristischen Phänomenbereich die Atomwaffen, die Division, Feuerkriegsdivision etc. Da gibt es genug Terrororganisationen, die Player sind. Aber wie gesagt, ich sehe derzeit das Hauptthema, vor allem im Westen, von diesen leaderless Terrorists, die sich sozusagen eigeninitiativ selbst radikalisiert, auch in kleinen Gruppen, in kleinen Zellen zusammentun, um Terrorismus voranzutreiben und umzusetzen. Und diese Organisationen spielen eher im Territorialen eine stärkere Rolle. Also wenn jetzt zum Beispiel das österreichische Bundesheer Auslandseinsätze in Afrika hat oder in Bosnien und sonst wo, dort werden sie mitunter konfrontiert sein mit Terrororganisationen, mit terroristischen Strukturen. Zentralafrikanische Republik ist ein Sicherheitsthema und andere Staaten, fragile, teilweise Failing und Failed States, da wird Terrorismus immer gedeihen. Terrorismus ist eine Taktik. Terrorismus ist aber auch, und das ist die europäische Dimension oder auch in den USA, eine Kommunikationsform der Gewalt. Also Terrorismus soll einschüchtern, soll Angst schüren, soll zu einem übereilten Gegenhandeln zwingen. Also wenn Terroranschläge passieren, möchte man, dass eine Eskalationsspirale ausgelöst wird? Möchte man, dass hier eine Gegenreaktion erfolgt? Was ist das Erste, wenn ein islamistischer Terroranschlag passiert? Man muss den Islamismus stärker in den Blick nehmen. Dann sind die Behörden gezwungen, hier noch stärker Aktionen zu setzen gegen den Islamismus. Dabei wird es wahrscheinlich auch immer wieder zu Vorfällen kommen, wo vielleicht Gruppen oder Akteure, die nicht extremistisch sind, ins Visier geraten, weil sie damit vielleicht irgendwie in Verbindung stehen könnten und so weiter. Und das bewirkt, dass quasi ein weiterer Kreis mobilisiert und vielleicht radikalisiert wird. Das ist sozusagen jetzt hypothetisch gesprochen, aber das ist die Funktionsweise, die sich Terroristen ausrechnen. Sie wollen durch ihre Anschläge ihre Ansprechbasis verbreitern. einerseits gewissen Gruppen zeigen, schaut her, wir tun das und wir bewirken etwas. Und andererseits gegenüber breiteren Gruppen zeigen, ihr schaut tatenlos zu und wir machen das. Jetzt wird es Zeit, dass ihr auch was tut. Ja? Das ist sozusagen die Logik dahinter. Und wenn man das versteht, kann man auch quasi die Strategie des Terrorismus entlarven und auch Gegenmaßnahmen setzen.
Das heißt, die beste Waffe dagegen wäre keine Medienberichte über das Terroranschläge.
Das ist ein zweischneidiges Schwert.
Warum? Spricht gegen die Medienlogik, absolut.
Nein, das ist ein zweischneidiges. Also es gibt ein Informationsbedürfnis und Recht auf Information für die Menschen, für die Bevölkerung. Die Medien sollen berichten, aber sie sollen richtig berichten, ausgewogen. Sie sollen faktennah und auch das richtig einordnen. Also es bringt nichts, mit schreierischen Schlagzeilen zu hantieren. Und das ist immer wieder, vor allem in Boulevardmedien, da wird ein Schreckgespenst an die Wand geworfen und die Menschen fürchten sich dann, vielleicht zu Unrecht. Also es ist eine Bedrohung und man muss sie ernst nehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass man nicht mehr rausgehen darf. Ja, ich sehe das immer wieder bei Großevents. Nach der Taylor Swift-Geschichte haben mich Medien immer wieder gefragt, darf man noch Großveranstaltungen besuchen? Ja, warum nicht? Ja. Muss man diese Veranstaltungen besser und anders absichern? Definitiv. Das ist auf der Lessons-Learned-Seite da. Aber das betrifft jetzt nicht die Menschen, die Konsumenten, die dorthin gehen. Das betrifft die Sicherheitsbehörden, das betrifft die Politik. Und man muss hier entsprechende Reaktionen setzen.
Aber wir büßen damit auch einen Teil unseres Wohlstands ein, weil hohe Sicherheitsvorschriften oft auch einen Nachteil für die Nutzer sind. Denken wir zum Beispiel an den Flugverkehr, ja. Die Flüssigkeitsbeschränkung, ja. Ich meine, die, glaube ich, fällt jetzt wieder, ja. Aber das war sozusagen eine Quintessenz oder ein Produkt der 9-11-Anschläge.
Ganz genau. Also die Leute fragen sich immer, warum muss ich am Flughafen die Schuhe ausziehen? Es gab einen Mann namens Richard Reed, der Schuhbomber, der hat in seiner Schuhsohle einen Sprengsatz eingebaut gehabt. Ja, und deswegen werden Schuhe auch untersucht. Heißt das, dass man jetzt immer darauf hinschauen muss? Vielleicht gibt es technologische Fortschritte in den letzten 20 Jahren ganz bestimmt und die Flughäfen rüsten jetzt auch um. Ich weiß das konkret, auch in ganz Europa. Also man wird nicht mehr die Babynahrung auch herzeigen müssen und man muss nicht mehr die Schuhe ausziehen mittelfristig. Es wird wieder leichter werden, weil man sich ein anders denkt. Aber ich komme viel herum bei Konferenzen und so weiter. Ich war in Ankara vorletztes Jahr, und in jedem großen Einkaufszentrum gibt es Metalldetektoren. Das ist dort gang und gäbe. Also wir leben in einer Gesellschaft, die sich's bequem gemacht hat, die auf diese Bequemlichkeit nicht verzichten will. Wenn man Sicherheit maximieren will, muss man etwas davon abtreten. Das ist woanders normal. Wir leben so, wie wir das uns quasi hier über die Jahre aufgebaut haben. Aber dann darf man sich auch nicht beklagen, wenn irgendwann in einem Einkaufszentrum etwas passiert, wenn man keine Metalldetektoren draußen hat.
Und Metalldetektor ist einmal der erste Schritt und dann geht es weiter bis zum Nacktscanner. Es gab auch den Unterhosenbomber, glaube ich.
Ja. Audiovisuelle Überwachungsmaßnahmen, gerade in Großbritannien, diese CCTV-Kameras, die jetzt auch in Villach implementiert wurden, als Reaktion auf dieses Messerattentat 2025 macht Sinn, sicherlich, ja, aber man muss Sicherheit umfassender denken. Also zum Beispiel in kleineren Städten ist die physische Präsenz von Sicherheitskräften das Um und Auf. Ja. Die Kameras können dann bei der nachträglichen Aufklärung einer Tat helfen, auch im klassischen Kriminalbereich. Aber um präventiv zu agieren oder unmittelbar einschreiten zu können, braucht es Personen mit entsprechender Bewaffnung, die schnell vor Ort sind. Der Anschlag vom 2. November 2020 hat gezeigt, die Vega war in 9 Minuten vor Ort und hat diesen Attentäter außer Gefecht gesetzt. Jeder, der weiß, wie ein Schussgefecht abläuft, weiß, dass 9 Minuten lange sind. Ja, auch wenn der ein bisschen herumgeirrt ist und sein Magazin mit 30 Schuss Kalaschnikow-Klon fast dreimal manuell nachladen musste.
Gut, nicht überall ist die Vega in 9 Minuten da. Was sagt da die wissenschaftliche Lage? Ist eine höhere Bewaffnung der Zivilbevölkerung der Zielführer?
Also ich selbst, und das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt, bin dafür, dass Personen, die im staatlichen Zusammenhang eine Waffe tragen dürfen, also vor allem Exekutiv- und Militärkräfte, auch im Zivilen eine Waffe tragen dürfen. Das ist einmal mein Grundsatz. Ja. Ob man dann das weiterführt, dann hätten wir wahrscheinlich amerikanische Verhältnisse. Es soll nicht jeder immer und überall eine Waffe tragen. Außerdem schafft es auch ein zusätzliches Unsicherheitsgefühl. Aber jemand, der vom Berufs wegen eine Erlaubnis hat, eine Waffe zu tragen, warum soll diese Person jetzt das sonst nicht dürfen? Also da sehe ich jetzt kein größeres Thema, ehrlich gesagt.
Die Gesetzgebung sieht aber da doch ein größeres Thema ja, in dem Punkt.
Aber das muss der Gesetzgeber entscheiden. Ich bin auch nicht der Gesetzgeber. Aber jetzt im Hinblick auf eine Sinnhaftigkeit bei der Terrorismusbekämpfung, beim Einschreiten in solchen Fällen, ist das ein Thema. Und wenn man das ins Kalkül zieht, kann man das überlegen. Ob man es dann tut, wie gesagt, der Gesetzgeber ist klüger als wir alle und soll das entscheiden. Ich sehe das halt wertfrei.
Mhm. Machen wir jetzt einen Schritt auf EU-Ebene. Da wurde jetzt vor kurzem eine neue Strategie, die EU Protect Agenda, vorgestellt. Das ist eine neue europäische Strategie für die innere Sicherheit und Terrorismusbekämpfung. Die haben Sie auch mit einem Paper kommentiert. Ja. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, worum geht es da?
Man hat natürlich diese Entwicklungen, die ich jetzt schon ein wenig skizziert habe, der letzten Jahre, die Low-Level-Attentäter, selbst radikalisierte Einzeltäter, Online-Virtualisierung des Terrorismus und vieles mehr beobachtet und gesehen, wir müssen eigentlich in unserer Counter-Terrorism-Strategie umdenken und stärker auf den Faktor Präemption gehen. Also Präemption heißt vorab einschreiten und Prävention heißt generell verhindern. Und man muss antizipieren, man muss strategisch vorausschauen, man muss erkennen, was sind die Bedrohungen in den nächsten 3 bis 5 Jahren, sagt man immer im Strategic Foresight, und wie kann ich mich darauf einstellen? Da geht es auch um die Allokation von Ressourcen, da geht es um eine taktische Vorbereitung, da geht es auch um ein entsprechendes Abbilden dieser Dynamiken in sicherheitsbehördlichen Kontexten. Und das hat man jetzt erstmals aus meiner Sicht gut geschafft, auch klar und unumwunden zu Papier gebracht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch wenn ich ein glühender Europäer bin, bin ich trotzdem ein Skeptiker, was die Bürokratie der EU betrifft. Und bis das umgesetzt wird, und es braucht dann immer mitgliedstaatliche Umsetzungsbereitschaft und auch Koordination und Kooperation. Also da gibt es sicher einen gewissen Nachholbedarf. Das muss man irgendwie einhängen und man muss dann eine gute Strategie mit Leben erfüllen, sonst wird es ein Papiertiger.
Man kann in diesen Papiertiger nämlich reinschreiben, hin zu präventionsorientierter Sicherheitslogik. Das muss aber dann auch nationalstaatlich umgesetzt werden. Was würde das für Österreich bedeuten?
Naja, das, erstens, was es immer bedeutet, mehr Geld in diese Themen hineinzugeben. Was die Strategie auch gemacht hat, das finde ich ganz gut. Es gibt den EU Knowledge Hub, da war ich selber auch mal eingeladen. Ich habe mir das vor Ort angeschaut in Brüssel. Da werden Stakeholder aus der Prävention eingeladen zur Koordination. Und dann sagt der Österreicher, wir haben dieses und jenes Problem. Diese Community ist besonders vulnerabel für Extremismus, weil und so weiter. Da gibt es ja unterschiedliche Erfahrungswerte und dann wird so auch eine Art Best-Practice-Katalog aufgrund der wirklichen Erfahrungen derjenigen, die es tun, erstellt und das kann man dann auch mitnehmen. Ja? Also das ist nicht so blöd aus meiner Sicht, aber natürlich ist halt auch viel herumgeredet dabei bei vielen Akteuren, die dann halt irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, aber das hat manchmal auch wenig Greifbares. Nichtsdestotrotz, man sieht, die regionale Komponente ist wichtiger geworden. Wir in Österreich haben zum Beispiel, ich nehme jetzt etwas Historisches, von den 330 Personen, die in den Dschihad gezogen sind nach Syrien, waren, gibt es unterschiedliche Quellen, zwischen 50% und 80%, ja, für mich eher gegen 80% Tschetschenen. Das heißt, wir haben in einer gewissen Gruppe zu einem Zeitpunkt X ein Problem gehabt. Ja. Ist es besser geworden? Vielleicht in einzelnen Bereichen graduell. Aber das ist für die österreichische Sicherheit ein Thema. Da muss man hinschauen. Ja? Heißt das jetzt, dass alle Tschetschenen böse sind? Natürlich nicht. Ja? Das will ich auch immer dazu sagen, weil es gibt dann oft so, es wird auf gewisse Gruppen hingeklopft. Nein, ich sehe die Evidenz, ich sehe die Zahlen. Ja? Und selbst wenn es nur 50% waren, heißt das etwas. Das heißt, dass es in dieser Gruppe ein Problem gibt mit Ehrkultur, also Ehrenmorden, ein Problem gibt mit Sittenwächtergruppen, ein Problem gibt mit einer Kampfsportaffinität, die islamistisch konnotiert ist. Ja? Also die Mixed Martial Arts Vereine, wo junge Tschetschenen agieren, haben zugleich auch eine Art salafistische Grundierung. Und das muss man angreifen. Ja? Das ist sozusagen ein regionales Thema.
Aber man kann das auch nicht wegradieren, dass der Großteil der terroristischen Aktivitäten immer islamistisch motiviert
ist. Das ist Fakt, ja. Es gibt immer wieder Statistiken, zum Beispiel der aktuelle Verfassungsschutzbericht sagt, es gibt ein großes Anwachsen bei rechtsextremistischen Straftaten. Ja, die Frage ist immer, was bewerte ich? Ist eine rechtsextremistische Straftat, und bitte nicht falsch verstehen, ich verwerfe das, eine Hakenkreuzschmiererei, dann ist die Frage, wer ist der Urheber gewesen? War das wirklich ein Rechtsextremer oder war das vielleicht ein Islamist oder ein Linksextremer, der hier eine andere ideologische Absicht verfolgt hat? Also ich bin immer dafür, klassische Gewalttaten hier unter demselben Standard zu bewerten, mit einer eindeutigen Urheberschaftszuführung. Aber eins ist klar, europaweit bleibt der islamistische Terrorismus die weitaus größte Bedrohung, auch auf Sicht. Ich sehe da keine andere Dynamik. Der Rechtsextremismus ist eine gesellschaftliche Gefährdung, genauso wie der Linksextremismus. Viele waren schockiert über die Aktion in Berlin zum Jahresbeginn, die Vulkangruppe, die 40.000 Haushalte vom Strom abgewürgt hat, 3 Tage lang. Das ist Terrorismus. Also da muss ich niemanden töten, aber ich kann quasi mit solchen Aktionen dazu beitragen, dass Leute sterben. Ja? Und da muss man hier wirklich, und da bin ich ein großer Verfechter davon, ohne Positionierung wertfrei sagen, Extremismus ist Extremismus, Terrorismus ist Terrorismus, egal aus welcher ideologischen Strömung das kommt.
In diesem Paper, über das wir zuerst gesprochen haben, habe ich kurz reingelesen, da steht, 2025 waren 42% der Täter unter 18 Jahren. Das hat mich sehr verblüfft. Das ist ein Ergebnis der Digitalisierung.
Ja, das Phänomen hat dann einen Namen, Teenage-Terrorismus. Es ist ein bisschen vielleicht unglücklich gewählt, aber es zeigt sehr plastisch. Man sieht, dass bei terroristischen Vorhaben, Planungen immer mehr Teenager im Fokus sind. Sie sind auch ein leichter Adressat, ein leichtes Opfer quasi, weil hier ganz klar eine Offenheit, eine Bereitschaft da ist. Oft sind das Teenager, die verunsichert sind, die Sinn suchen, die sich inszenieren wollen, die Abenteuerlust war bei vielen dieser IS-Kämpfer zuerst ein großes Argument. Sie wollten Abenteuer suchen, haben sie gesagt, in der Haft. Dann haben sie gesehen, was dort wirklich abgegangen ist und die Brutalität, Grausamkeit, und dann waren sie desillusioniert. Ja. Etwas, was mir noch wichtig ist, vielleicht sämtliche Extremisten beginnen als Opfer. Also jeder Extremist, egal welcher Couleur, wann beginnen Opfer? Und das ist das, was dann zusammenschmiedet. Und der Gaza-Krieg hat einen Opfermythos generiert bei Islamisten und bei Linksextremisten. Und jetzt sehen wir so eine Art Querfront. Ja? Also diese Pro-Gaza-Bewegungen sind ein Sammeltopf von Islamisten und Linksextremisten. Der Opfermythos ist dann die Legitimationsgrundlage für das Rache-Narrativ. Und die Dschihadisten sagen, weil wir Opfer sind als Muslime in der westlichen Welt, haben wir jedes Recht zur Rache. Und die Rache heißt, wir treffen sie dort, wo sie am schwächsten sind, im weichen Bauch Europas.
Also das ist das Framing rundherum und das legitimiert Taten aller Art. Wenn man jetzt nach Österreich, Europa geht, ist wahrscheinlich mehr Zugang zu Bildung unter den Jungen ein Thema. Wer gebildet ist, sieht, ist weniger anfällig wahrscheinlich für Radikalisierung.
Ja, zum Teil. Also ich würde das jetzt nicht kategorisch unterschreiben, weil die Gruppe rund um Mohammed Atta, die Attentäter von 9-11, die waren alle gebildet, haben Universitätsabschlüsse gehabt, kamen aus wohlhabenden Familien und trotzdem haben sie es gemacht. Ja. Also das ist nicht die einzige Antwort. Aber das stimmt schon, wenn wir jetzt die Attentäter-Typologie der Gegenwart anschauen, dann sehen wir schon eine starke Konzentration auf eine relativ ungebildete untere Mittelschicht, die segregiert aus gewissen Immigrationscommunities stammend sind, teilweise Asylwerberjunge. Aber die Attentäter, die hier wirklich Terroranschläge verübt haben, beziehungsweise der Villacher Attentäter ist ein Asylwerber gewesen, aber der Wiener Attentäter vom 2. November 2020 und der Taylor Swift verurteilte Attentäter, versuchte Attentäter, kamen beide aus Nordmazedonien, aber waren zweite, dritte Generation in Österreich. Die sind hier geboren, hier zur Schule gegangen, hier aufgewachsen, waren im Sportverein, haben Freundeskreise gehabt. Also das ist schon ein Thema auch der Integration. Ich kann nicht nur alles auf die Migration schieben. Oft sind es wirklich die unmittelbar Zugewanderten, aber zum Beispiel die israelischen Kollegen sagen, sie haben die meisten Probleme mit der dritten Generation, nicht und mit der zweiten, nicht mit der ersten. Die erste Generation der Zuwanderung ist oft so gewesen, die wollten sich etablieren, die wollten sich anpassen, die wollten sich integrieren. Aber dann die zweite, dritte Generation hat irgendwie die Wurzeln verloren, weder die noch die, ja.
Die haben keine Heimat, weder in dem Land, wo sie sind, noch dort, wo sie herkommen. Genau. Das kennen sie vielleicht gar nicht oder nur von so einem oder anderen Urlaub. Herr Stockhammer, jetzt haben wir sehr viel besprochen. Wagen Sie noch einen kurzen Ausblick hinsichtlich Terrorismus? Was kommt?
Ganz klar ist, dass der Terrorismus uns weiterhin begleiten wird in Europa, auch in Österreich. Ich bin auch nicht der Kassandra-Rufer und mal den Teufel an die Wand, aber es wird wieder vermehrt Anschläge geben. Eher wahrscheinlich im niederschwelligen Segment, aber es gibt so ein, und das führt uns zum Anfang zurück, so ein ausgeprägtes Grundrauschen, so eine zugespitzte Attentatsbereitschaft und breitflächige Radikalisierung. Und wir leben in einer radikalisierten Gesellschaft. Also man hat es gesehen während Corona, da haben sich viele anders radikalisiert, aber Corona ist ein Radikalisierungsort gewesen. Also die Pandemie hat die Radikalisierung hervorgebracht. Ein Kollege von mir hat gesagt, die Gewinnerin der Pandemie ist die Radikalisierung. Noch nie haben sich so viele so schnell radikalisiert und vor allem Jugendliche. Und die Attentäter der letzten 2-3 Jahre waren mit Mehrheit diejenigen, die sozusagen in dieser Corona-Opfergeneration da waren. Jugendliche, die im besten Alter, wo man gerne ausgeht, Leute trifft, zu Hause eingesperrt waren und sich in diese Internet-Untiefen hineinbegeben haben und dann plötzlich in einer Filterblase waren im Algorithmus und nur mehr islamistische Videos konsumiert haben. Und das hat etwas mit Leuten gemacht, ja. Und das darf man nicht vergessen. Und dann kommen natürlich die großen geopolitischen Krisen dazu. Wir sehen einen Konflikt-Terror-Nexus. Gaza ist ein Thema, der Iran-Krieg ist ein Thema, der Ukraine-Krieg ist ein Thema. All das spielt in die terroristische Bedrohung im Inneren hinein.
Wenn auch nicht positiv, aber danke für diesen Ausblick. Danke, dass Sie auch zu uns ins Podcast-Studio gekommen sind.
Sehr gerne.
Und euch vor den Podcast-Geräten. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war Militär Aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.